Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Movie Break Podcast. Heute geht es aber nicht um einen Hate, Love oder Trashcast, sondern um ein Thema, was derzeit in aller Munde ist. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich mich kurz vorstellen und meine Kollegen, die mitsprechen. Also mich kennt ihr ja, Soli. Und an meiner Seite sind heute der Stu. Hallo Stu.
Hallo.
Und ein Neuling. Und zwar ist das der Dominik. Und der Dominik darf sich jetzt auch mal kurz vorstellen.
Ja, hallo, aloha.
Okay, Dominik, wer bist du?
Ja, ich bin der Dominik oder Dom kurz vom Telestammtisch-Podcast.
Ah, okay. Gut. Ja, ja, schön, dass du uns heute begleitest durch diese schwere Zeit.
Ja, wer würde Nein sagen zu diesem wunderschönen Thema?
Ja, das da hast du recht.
Du bist also freiwillig hier?
Ja, mehr oder weniger. Okay. Schweigegelder flossen, aber gut.
Ja, ich verstehe das, okay. Ich verstehe das.
Okay. Ja, wir sprechen heute über die Dokumentation Leaving Neverland. Und wer von euch beiden möchte denn mal kurz sagen, worum es da geht? Vielleicht du?
Ja, Leaving Neverland ist eine Dokumentation von HBO und dem Regisseur Dan Reed, die vor ein paar Wochen oder beziehungsweise im Februar ihre Premiere feierte auf dem Sundance Film Festival. Und es geht darum, dass in 4 Stunden eigentlich zwei Männer interviewt werden und ihre Angehörigen, die davon erzählen, wie sie angeblich halt jahrelang von Michael Jackson, dem King of Pop, sexuell missbraucht wurden. Das ist so oben Ganzen die Inhaltsangabe zu Leaving Neverland.
Okay, und ihr beide habt die Doku gesehen. Bevor wir darauf eingehen, erstmal die Eingangsfrage, wie steht ihr denn zu Michael Jackson? Hat er euch beeinflusst? Seid ihr Fans oder war der euch immer relativ egal? Wer anfangen möchte, darf anfangen.
Dominik, du darfst gerne zuerst.
Ja gut, breche ich das Eis.
Ja, ich liebe Michael Jackson.
Dazu kommen wir später.
Ja,
Long story short, ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan. Ich habe in der Kindheit halt so ein bisschen was mitbekommen. Habe mich dann, ehrlich gesagt, irgendwann gewundert, dass er ursprünglich mal ein Schwarzer war. Und ja, weiß ich nicht, die ganze Rumdruckserei um seinen Todesfall und so weiter habe ich dann natürlich mitbekommen in den Medien und habe dann durchaus auch mal das ein oder andere Stück von ihm gehört. Aber ja, weiß ich nicht, der Hardcore-Fan bin ich jetzt auf keinen Fall.
Okay. Und du?
Ja, ich bin ja ein paar Jährchen älter als ihr und reifer und schöner. Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mehr von ihm mitbekommen, aber auch bei mir ist es so wie bei Dominik, ich finde ihn jetzt als Künstler nicht scheiße. Ich habe ein paar seiner Songs so als MP3-Datei auf dem Laptop und finde ein paar seiner Songs auch gut. Also vor allem die so Off the Wall, seine erste Solo-Album, finde ich echt klasse, aber ich würde mich trotzdem nicht als Fan bezeichnen, aber auch nicht als jemand, der ihn jetzt scheiße findet, also von seiner Kunst her. Ich glaube, der hat wirklich viel erreicht und auch viele Leute inspiriert und beeinflusst, aber alles, was so, kann man sagen, ab nach Thriller war es dann nicht mehr so meins, aber eine in seiner Kunst her durchaus beachtliche Persönlichkeit.
Mhm. Okay, um jetzt in das Thema einzusteigen, habt ihr denn die Missbrauchsvorwürfe und den Prozess damals mitbekommen? Also der Vorwurf ging, glaube ich, im Jahr 2003 hervor und der Prozess lief dann, glaube ich, bis 2005 und Michael Jackson wurde ja freigesprochen damals. War das irgendwie bei euch Thema? Habt ihr das am Rande mitbekommen? Habt ihr das verfolgt?
Also ich weiß noch damals bei dem ersten Missbrauchsvorwurf, der, glaube ich, endete in einem juristischen Vergleich, wo ja auch irgendwie gemunkelt wird, dass er angeblich den Klägern irgendwie, was ich, zwischen 5 bis 25 Millionen US-Dollar bezahlt hat. Das habe ich mitbekommen. Das war damals auch großes Thema. Das war auch damals so, dass die Michael Jackson-Fans da, ich sag mal, auf gut Deutsch Amok gelaufen sind. Und beim zweiten war es irgendwie so, der war auch präsent, aber nicht so präsent wie der erste. Vielleicht so nach dem Motto, das Kind ist halt einmal in den Brunnen gefallen, beim zweiten Mal ist es dann nicht mehr ganz so wild. Aber ich weiß noch, dass meine Mutter das durchaus mitgenommen hat. Die ist nämlich oder war früher Michael Jackson-Fan. Also jetzt kein richtiges, sag ich mal, Fangirl, aber die hat die Musik mit der Musik eher was anfangen können wie ich. Und die hat, weiß ich noch, hat gesagt, irgendwie, ja, Michael Jackson, er ist halt kein normaler Mensch. Das fand ich immer eine ganz seltsame Äußerung. Und ich glaube, nach der Leaving Neverland-Doku ist mir diese Äußerung nochmal so zurück ins Bewusstsein gekommen.
Okay, und bei dir, Dominik, hast du das mitbekommen?
Mitbekommen habe ich es natürlich. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das Ganze damals, glaube ich, sogar auf MTV ausgestrahlt wurde. Also der Prozess, dass man sich den angucken konnte. Den also, zweiten auf jeden Fall.
Also MTV war live vor, also vor der Gerichtshalle da. Also
genau, ja, genau. Ja, ja. Und das hatte ich da mitbekommen. Ja, so gewisse andere Sachen. Man wusste halt nicht so wirklich manchmal, was man davon halten soll. Ich weiß noch, dass ich ihn, glaube ich, so bewusst dann erst wieder wahrgenommen habe. Also ich kannte eigentlich erst nur die Musik und bewusst wahrgenommen habe ich ihn tatsächlich, als er in Man in Black 2, glaube ich, irgendwie ein Cameo hatte als Alien oder so ähnlich.
Ja. Ja. Okay, gut. Ja, die beiden Männer, die in Leaving Neverland die Hauptrollen spielen, in Anführungsstrichen, die waren ja damals auch im Zeugenstand und haben für Michael Jackson ausgesagt. Wird das thematisiert in der Dokumentation?
In jedem Fall, ja. Doch, das
Und wird es auch begründet, warum sie damals nichts gesagt haben und erst jetzt damit rausrücken, was wirklich abgegangen ist?
Ja. Das ist ich würde sogar sagen, das ist ein sehr großer Teil der Doku, dreht sich darum.
Und kann man das irgendwie zusammenfassen, was der Grund dafür war?
Man kann es sich herleiten mit einer gewissen Abhängigkeit, die auch nach Jahren nicht wirklich erloschen ist. Also man merkt es auch in der Dokumentation, die sprechen nicht wirklich mit Wut im Bauch, sondern irgendwie mit so einer Mischung aus Melancholie und Wehmut, aber irgendwie dann auch noch so einer Spur tatsächlich von Zuneigung.
Ja, also die manche Äußerungen klangen sogar fast schon ein bisschen romantisch, fand ich. Das hat's dann nur noch umso erschreckender gemacht, fand ich.
Ja, es fällt auch auf, dass die, man muss mal darauf achten, die sprechen wirklich immer von Michael. Die sprechen nie von er oder Mr. Jackson oder irgendwas, sondern immer Michael. So dieses Familiäre steckt da schon drin.
Ja, es gab auch, also ich hab ja im Vorgang auch erzählt, dass auch die Angehörigen dieser beiden Männer interviewt werden, unter anderem auch die Mutter des einen. Und es hat mich sehr erschrocken, wie sie über diesen Michael Jackson redet. Denn auch, wenn, also ich weiß halt eben, was vor oder angeblich vorgefallen ist, da muss man ja mal aufpassen. Aber ich hatte das teilweise das Gefühl, dass sie es mehr erschrocken hat, dass es Michael getan hat, als das, was er getan hat. Also versteht ihr, was ich meine? Dass er zu weit, also es wirkt auf mich teilweise so, dass sie mehr entsetzt darüber war, zu was er angeblich fähig war, als das, jetzt bin ich raus. Aber versteht ihr auch? Ja, es tut mir leid. Ich krieg das gerade nicht gut formuliert. Aber es war sehr, 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 sehr seltsam.
Also ich versuch's jetzt mal, ich versuche jetzt
rette
mal,
mich, das rette
zu,
mich, Dominik,
zu,
rette mich.
Zu dekodieren, ja, ausgerechnet ja. Ich. Also du meinst das so, dass sie erschrocken ist über ihr eigenes mangelndes Urteilsvermögen, also mehr darüber als über die eigentliche Tat, meinst du das?
Genau, genau, also dass sie erschrocken ist, zu was dieser Michael fähig ist, aber gar nicht so sehr erschrocken ist über die Tat an sich selbst.
Ja. Ja, du meinst okay. Jetzt diese Stephanie Safechuck, Gott, dieser Name. Ja.
Ich möchte einfach gar nichts mehr dazu sagen, glaube ich. Ich habe mich, glaube ich, mit dieser Formulierung jetzt total ins Abseits geschossen und bin auch selbst daran schuld. Und obwohl es ein sehr ernstes Thema ist, ja, es tut mir leid.
Aber ja, also komm, brech dir doch bitte einen an ihrem Namen ab. Also komm.
Safechuck.
Scheiße.
Okay.
Ja, klingt wie so eine Sicherheitsfirma irgendwie, ne?
Ja.
Ja, also okay. Was ich nur sagen kann, ich fand die Frau hart unsympathisch und sie macht irgendwie auch eine ganz merkwürdige Wendung in dieser Doku gegen Ende hin für mich, so rein stimmungsmäßig. Dazu muss man sagen, dass ihre deutsche Synchro extrem unglücklich ist. Man hört sie im Original die ganze Zeit quatschen, aber im Deutschen immer so, ja, oh, das ist immer so schön gewesen, wie der Michael mit ihm im, weiß ich nicht, Swimmingpool gebadet hat. Und ich habe das auch überhaupt nicht hinterfragt, dass beide nackig waren und dann in der Scheune verschwunden sind. Oder das, weiß ich nicht, das klang noch blauäugig treu dover als eh schon, hatte ich den Eindruck.
Okay. Okay. Also würdet ihr sagen, dass die beiden, also James Safechuck und Wade Robson, dass die Michael, wie drücke ich das aus, dass sie ihn nicht, verteufeln sowieso nicht, aber dass sie ihm, verzeihen sie ihm, was er getan hat? Auch wenn sie jetzt damit rauskommen und das alles erzählen?
Ich glaube einfach, dass diese, und ich sage es jetzt nochmal, wenn es stimmt, sollte. Wir wissen es nicht. Ja,
wir ist alles spekulativ.
Hier. Aber das ist halt einfach dieser Prozess, das aufzuarbeiten, was sie da erlebt haben. Ich glaube einfach, dass der noch lange nicht abgeschlossen ist.
Hm.
Ich glaube, dass diese Doku da durchaus ein Teil von ist. Ein wichtiger Teil wahrscheinlich für die beiden. Aber es ist, sie sind nicht irgendwie jetzt am Ende ihrer therapeutischen Reise, sage ich mal. Das glaube ich nicht. Also, weil dafür haben sie, wenn sie halt von diesen Missbräuchen erzählen, das klingt halt wirklich, das Krasse ist halt, was sie erzählen, wie sie es erzählen. Es ist sehr, sehr unangenehm, das dazuzuhören. Und es wird halt noch unangenehmer dadurch, wie zum einen detailliert und zum anderen halt so. Es hat so was Nebensächliches in ihrer Stimme. Ja, dann hat er mich halt eben dann halt versucht, mich von hinten zu penetrieren oder solche Sachen. Ja, das war sehr unangenehm.
Das wird dann auch immer von beiden betont. Also jeder zweite Satz von ihnen endet irgendwie mit "I was seven" oder so. Ja. Ne? Und auch diese Beiläufigkeit, die habe ich vor allem bei Robson bemerkt, oder was doch der andere, die sehen sich irgendwie auch so ähnlich, keine Ahnung.
Ja.
Bei dem habe ich das insofern bemerkt, ich habe es ständig im Hintergrund gehört, boah, der sagt während der ganzen Doku gefühlt 10-mal sexual stuff. Wirklich, also die ganze Zeit, und das wirkte so, ja, so das Übliche, ne, wir haben das dann doch gelassen mit der Analpenetration und sind dann doch wieder übergegangen zum konventionellen Sex, also ja.
Es gab auch diese eine Episode, wo er dann erzählt, wenn er nach längerer Zeit wieder mit ihm zusammenkommt, ja, und wir dann erzählt, so, ja, und dann haben wir das gemacht und das gemacht und das gemacht, dann hatten wir Sex und dann haben wir das gemacht und das gemacht und das gemacht. So in einem Tonfall. Ja, also das war sehr gruselig. Wirklich.
Vor allem, er hat dann auch bezeichnet, irgendwie, es gibt, glaube ich, die Szene, wo er wirklich sämtliche Zimmer gefühlt der Neverland Ranch aufzählt und ja, und jeder Satz endet, auch da hatten wir Sex, auch da hatten wir Sex. Oh ja, und in der Badewanne da auch. Und in dem, weiß ich nicht, Kino oder was. Mhm. Also, das wirkte manchmal schon, also man muss sagen, die Doku ist auch schon extrem lang. Wirklich, extrem lang.
Ja. Ja. Über 4 Stunden oder knapp 4 Stunden.
Ja.
Oder überhaupt 4 Stunden.
4 Stunden.
3,56 auf ProSieben gab es dann doch tatsächlich so nach 2 Stunden, glaube ich, mal einen Werbeblock oder so.
Ja.
Das war ja auch.
Aber die Werbung war überraschend kurz tatsächlich.
Ja, ja, das haben die auch, weiß ich nicht. Ich muss dazu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich mein Pensum an ProSieben, ich dachte eigentlich, ich hätte es dieses Jahr schon voll mit den Oscars, aber gut.
Dito.
Würdet ihr sagen, dass die Doku einseitig ist? Oder gibt es da auch Gegenperspektiven, also die eine andere Seite beleuchten, die Beweise dafür haben, dass es nicht so gewesen sein könnte? Oder fokussierte sich wirklich ganz streng nur auf die beiden und auf ihre Aussagen?
Sie ist in der Hinsicht schon einseitig. Es wird natürlich auch diese ersten beiden Missbrauchsverhandlungen werden thematisiert. Und da wird auch klar gesagt, der wurde halt eben freigesprochen. Und da kam halt ein Vergleich davon, weil halt der und der gesagt haben, nee, das stimmt nicht. Und dazu gehörten ja auch Safechuck und Robson. Aber es ist schon eher einseitig. Und man muss sich natürlich fragen, ich glaube, der Dan Reed, der Regisseur, hat ja auch zugegeben, dass er sich gar nicht darum bemüht hat, eine andere noch Leute dazu zu holen, die eine gegenteilige Meinung davon haben oder andere Geschichten erzählen. Denn Michael Jackson hat sich ja durchaus gerne mit Kindern umgeben und ich glaube, dass der, wenn es jetzt stimmen sollte, dass er nicht jedes Kind sexuell missbraucht hat. Ja, das ist, also jetzt nur, weil Macaulay Culkin sagt, nee, ich habe mit dem sexuell nie was gehabt, heißt es ja nicht, dass Michael Jackson komplett nie pädophile Aktionen durchgeführt hat, wenn er es denn hat. Es ist, ist so ein Balancieren auf einer sehr scharfen Klinge gerade.
Nicht nur bei dir.
Ja.
Nicht nur akustisch.
Habt ihr Ungereimtheiten erkannt oder gab es so Momente, wo ihr Zweifel an den Aussagen hattet, wo es euch schwer gefallen ist, das zu glauben, was da gesagt wurde, oder ist das hundertprozentig für euch authentisch gewesen?
Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es wirkte auf mich tatsächlich alles sehr authentisch. Wirklich sehr authentisch. Und ich habe ich will jetzt nicht zu weit ausholen, nicht zu tief reingehen, aber ich habe privat durchaus Erfahrungen mit dieser Thematik schon sammeln müssen und dürfen. Und wie sie es erzählt haben und was sie da erzählt haben, kam mir ja sehr bekannt, vertraut vor. Deswegen kann es natürlich sein, dass sie lügen, ja, aber es wirkte auf mich nicht so.
Kann ich mich nur anschließen. Also man erkennt auch, also wenn diese Doku eins zeigt, unabhängig davon, ob das jetzt alles lupenrein der Wahrheit entspricht, sie zeigt auf, wie diese Mechanik funktioniert sozusagen. Ja. Also wie jemand eine Familie irgendwie für sich vereinnahmt und dann das Kind immer weiter entfremdet und bei beiden, also diese Muster, die sich halt bei beiden ergeben über den Werdegang, das gleicht sich halt schon wahnsinnig an. Und zusätzlich auch noch zu anderen Geschichten, die es ja auch noch gab mit diesem Jordy Chandler, genau. Das war ja der erste, der wo 1993 dann, glaube ich, so die erste Bombe geplatzt ist mit der Anklage.
Ja, okay. Und fandet ihr, dass 4 Stunden gerechtfertigt sind für die Dokumentation oder hätte man das im Prinzip auch in 2 Stunden abhandeln können? In Anführungsstrichen abhandeln.
Ich glaube, man hätte die Doku auch in 45 Minuten abhandeln können, aber dann würde halt das, glaube ich, fehlen, was die Doku erst so in Anführungszeichen gut gemacht hat, nämlich, dass sie so detailliert war, dass denen halt Zeit gegeben wurde. So, und dass sie halt wirklich nicht nur erzählt haben, ich wurde von ihm sexuell missbraucht, sondern halt wirklich detailliert geschildert haben, wie sie missbraucht wurden und vor allem, wie es dazu kam. Wie der Dominik sagt ja schon, wie dieser Mechanismus zustande gekommen ist. Der ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Ja. Und da gibt's halt auch wirklich gruseliges, Schilderungen. Ja, wenn dann Michael Jackson dann zu der einen Mutter sagt, ich möchte, dass der eine ja hier bleibt. Und solche Sachen. Ne?
Der Junge kommt gebürtig aus Australien, ne?
Ja.
Also das dann irgendwie zu verlangen von der Mutter und also da haben dann auch bei der irgendwie erst die Alarmglocken geschrillt oder aber bei dem Umstand, dass sie, also die sind ja auch auf Tour mit denen gewesen, die Familie. Und denen ist dann irgendwann aufgefallen, dass so von Stadt zu Stadt oder Land zu Land oder Kontinent zu Kontinent, ist auch egal. Die Suite von den Eltern immer weiter von Michaels entfernt war. Und wo dann halt auch die Kinder meistens bei ihm wohl, ja, obwohl im Hotel haben sie, glaube ich, nicht bei ihm im Bett geschlafen, eher dann auf der Neverland Ranch nur.
Ja, aber okay, es ist aber schon, was ich mich frage, ist, mit dieser Suite, ja, dass die immer weiter auseinander waren und irgendwann, glaube ich, sogar, weiß nicht so mal, dass sie auch im anderen Hotel dann plötzlich waren?
Kann sein, da war auch sogar mal von Deutschland die Rede.
Genau, wo ich mir dann auch frage, da müssen ja halt auch Leute mitgeholfen haben. Es war ja nicht nur mal, ich meine, Michael Jackson muckt hier nicht alleine im Hotelzimmer.
Ja. eher eine ganze Etage oder, ja.
Ja, also da muss ich sagen, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung von der Doku gewünscht, denn wie gesagt, wenn Michael Jackson es getan hat, falls, ja, wie gesagt, du balancierst hier, dann kann ich mir nicht erklären, dass da niemand von uns gewusst hat. Da sind einfach Aktionen passiert. Es tut mir leid, dieser Mann war, allein dieses Neverland Ranch war doch so gigantisch groß. Na, da gab es so viel Personal. Mir kann niemand erzählen, dass da niemand was von mitbekommen hat. Wenn es denn passiert ist.
Das kam ja durchaus auch zur Sprache. Da hat ja irgendwie ein ehemaliges Hausmädchen oder so, hat ja erzählt, dass es ein Geheimfach gäbe irgendwo in einem Zimmer, wo pornografisches Material wäre. Weil die Polizei hat ja, also die haben ja, glaube ich, ja doch, 1993 haben die Ranch auf den Kopf gestellt mit einem Haussuchungsbefehl und nichts gefunden. Also es kann eigentlich nur sowas gewesen sein. Und auch der Fahrer zum Beispiel heißt es auch, also was man kurz anmerken muss, diese Doku setzt sich ja zusammen aus den Interviews, aus irgendwelchen Mitschnitten, aus alten Fernsehberichten und aus Fotos größtenteils. Und so Gegenstimmen kommen allenfalls über diese Medienberichte ins Spiel, würde ich sagen.
Ja. Ist das manipulativ inszeniert?
Ja, in gewisser Weise ist das schon. Es ist jetzt nicht radikal manipulativ. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie jetzt noch extra den Score irgendwie schön auf Ballade trimmen, damit wir jetzt auch alle weinen. Aber allein halt dadurch, dass du halt nur die beiden oder keine Gegenstimmen wirklich hörst, ist das schon manipulativ. Allein das ist Manipulation.
Ja. Du musst halt so an der Doku vom Konzept her, musst du halt akzeptieren, dass es letzten Endes, also hat ja auch der Regisseur Dan Reed hat ja irgendwie auch gesagt, es ist eine reine Beobachterposition, die er einnimmt. Also natürlich nimmt er eine gewisse Wertung vor. Ich denke, dass das auch gar nicht anders möglich ist, wenn man dieses Material da liegen hat.
Kann man sagen, dass die Doku in Form einer Anklage auftritt und der Zuschauer quasi selber Richter ist?
Also ich kann nur sagen, wie die Doku auf mich gewirkt hat. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wie ich zu Michael Jackson stehe. Und die Doku fing an und am Anfang, die ersten, ich würde sagen, 20 Minuten ist das mehr so, da wird dann erklärt, wie sie Michael Jackson kennengelernt haben. Und das ist halt wirklich so eine sehr schöne der Traum wird wahr Geschichte, ja? Und nach und nach und nach ändert sich das halt. Und hat mich sehr in Beschlag genommen. Also ich habe die Doku tatsächlich in einem Rutsch gesehen. Ich war danke für die Werbepause nach 2 Stunden, weil ich mal pinkeln musste.
Dass man mal dankbar ist für eine Werbepause.
Ja, ne? Hätte ich auch nicht gedacht, ja. Das war, wie war die Frage noch gleich?
wie war die Frage noch mal?
Stu geht kurz polar.
Ach genau, ich hab, ob du fandest, dass die Dokumentation eine Anklage ist und der Zuschauer der Richter.
Ach so, ja, also tatsächlich, ist irgendwann kommst du halt nicht drum rum. Du kannst halt nicht 4 Stunden lang diese ganzen teilweise entsetzlichen Geschichten hören. Und dann halt am Ende sagen so, oh, ich habe jetzt keine Meinung dazu. Oder keine Meinung zu dem angeblichen Täter. Das geht halt nicht. Also da, glaube ich, kann sich keiner von frei machen. Außer natürlich, man ist Hardcore-Michael-Jackson-Fan und protestiert vor der Hauptzentrale von ProSieben.
Oh ja, stimmt. Habe ich auch gehört, ja.
Okay. Und hat die Dokumentation euch beide überzeugt? In eine Richtung? Also ich denke mal, die Richtung ist klar.
So früh schon die Gretchenfrage hier.
Ja.
Also, ich muss zugeben, dass mich beide Opfer relativ überzeugt haben. Also, was ich zum Beispiel ziemlich dämlich fand, ich hatte heute auch mal, also Facebook ist ja voll mit dem Zeug heute.
Ja.
Und da hatte ich mal den Blick schweifen lassen und da haben dann welche gesagt, ja, sie glauben denen kein Wort, die wollen nur Geld und sie drücken an den richtigen Stellen ein Tränchen raus. Aber also, ich weiß nicht, ich meine, da wird ja dann auch beschrieben, wie ihr Leben auch noch nach Jacksons Tod verlaufen ist und dass sie dann auch aufgrund dessen schwere Depressionen hatten und Familienkrisen. Deshalb fand ich auch, ich habe das vorhin noch mal in dem ProSieben-Beitrag gesehen, Barbara Streisand hat irgendwie was getwittert.
Furchtbar. Oh ja.
Also die Frau ist eine großartige Schauspielerin, aber was da stand von wegen, ja, sie wären ja sexuell missbraucht worden, aber sie wären ja heute beide glücklich verheiratet und ja.
Kinder, also kann es nicht so schlimm gewesen sein. Ja,
genau. Vor allem der eine äußert dann auch so die Angst, als dann sein Sohn so langsam in das Alter kommt, wo er Jackson kennengelernt hat, kommt bei ihm dann so die Angst als Vater hoch, dass das auch jemand mit seinem Kind machen könnte. Und daran merkt man durchaus, dass er es mittlerweile, also das Perfide ist halt, dass er dem so lange förmlich hörig ist. Also deshalb hat er auch halt diese Falschaussagen gemacht, aus purer Liebe. Und wieder so dieser Antrieb, ja, du bist jetzt der Einzige, der ihn retten kann. Und da setzt sich dann auch dieses Schema fort, was sich durch den ganzen Film zieht. Dieses, oh, Jackson hat mich auserwählt. Unter all seinen Fans hat er mich auserwählt. Ich bin etwas Besonderes. Das war so der ganze Spin auch für das Verhältnis zwischen den beiden.
Ja. Zur Ausgangsfrage.
Sorry.
Überzeugt worden von der Doku? Wem glaubt ihr? Gibt es da Seiten für euch, auf die man sich stellen darf?
Ich muss sagen, ich überzeugt. Nee. Also, doch, es ist halt schwierig. was der Dominik schon gesagt hat, diese Mechanismen des Missbrauchs, ja. Ich habe noch keinen Film gesehen oder keine Doku bislang gesehen, die das so gut dargestellt hat, alleine durch die Erzählung, ja, dass ich nach 4 Stunden halt wirklich gesehen habe, okay, so hat das funktioniert. Da war der Film wirklich erstklassig. Ich muss auch gestehen, es gab eine Zeit bei mir, wo ich den geguckt habe, und wie gesagt, ich habe den wirklich in einem Rutsch geguckt, dass ich wirklich vergessen habe, es geht jetzt um Michael Jackson. Ja. Mhm.
Und das. Also es hat was Allgemeingültiges.
Genau, durchaus, ja genau. Allgemeingültigkeit ist da durchaus vorhanden. Das ist halt ein sehr wichtiges Thema. Und es ist halt leider auch ein aktuelles Thema und es wird auch, glaube ich, immer ein aktuelles Thema bleiben. Denn Kindesmissbrauch ist ja jetzt keine Sache, die jetzt nur irgendwie in Beverly Hills passiert.
Ja? Naja, Michael Jackson hat es nicht erfunden. Wenn er es denn erfunden hat. Wenn er es denn getan hat, sorry.
In dem Stil wahrscheinlich schon.
Ja, meinst du?
Also es gibt ja noch Geschichten von anderen Stars, die da angeblich in frühen Hollywood-Jahren, also nee. Also wie gesagt, wenn ich halt die Akte Michael Jackson und die Person Michael Jackson da rausradieren würde, glaube ich tatsächlich, dass der Film auch für mich funktioniert hätte. Wenn sie also nicht gesagt hätten, um wen es da geht, sondern einfach, was passiert ist. Ist natürlich schwer, weil irgendwann kommst du halt irgendwie droh dir, sag mal, welcher Künstler lebt denn auf einer Neverland Ranch oder so, ja? das Geld ist schon natürlich wichtig. Ich glaube, dass das Vermögen auch durchaus Optionen freigibt für so einen angeblichen Pädophilen, Sachen zu machen, die jetzt der Otto-Normal-Pädophile, Gott, was für eine Äußerung, Entschuldigung. Nein. Ja, okay.
Pädophile von nebenan.
Ja, genau, ja. ich bin natürlich echt in Schlamassel heute, habe ich das
Gefühl. Nein, mach weiter, mach bitte weiter.
Straße, ne?
Genau. Also ja. Michael Jackson kann halt Kinofilme schon vorm Kinostart in seinem eigenen Privatkino sehen. Ja.
Batteries not included.
Ja. So der Originaltitel, ja. Also versteht ihr, was ich meine? Oder mache ich mir jetzt hier komplett so Vollhorst?
Nein, mach weiter.
Das fand ich das, was ich hören wollte, wenn ich ehrlich bin.
Bisher noch nicht.
Ja.
Das Reichtum da eine entscheidende Rolle spielt, ist ja klar.
Ja, also ich fand den Film überzeugend, aber es hat nicht gereicht, dass ich jetzt wirklich davon überzeugt bin, dass Michael Jackson wirklich der Täter war oder der wirklich ein Pädophiler war. Ich glaube, und da gehe ich stark von aus, dass Michael Jackson einfach allein durch seine Vergangenheit, denn er hatte ganz klar keine Kindheit, das ist kein Geheimnis, ja. Ich glaube einfach, dass der dadurch auch gelitten hat und da auf gut Deutsch Knacks hatte. Ob dieser Knacks groß genug war, dass er jetzt wirklich im großen Stile Kinder missbraucht hat, oder vielleicht auch nur die ihm das jetzt vorwerfen. Wie gesagt, es muss ja nicht heißen, dass Michael Jackson jedes Kind irgendwie sexuell, ne, drangsaliert hat. Weiß ich nicht. Also, es ist unglaublich schwierig, da eine finale Wertung zu finden, finde ich. Ich fand die Doku gelungen, aber ich könnte jetzt, wenn ich jetzt am Richterstuhl säße und jetzt hier Michael Jackson verurteilen müsste, wäre ich ganz froh, wenn das für mich Geschworene erledigen würde, nicht ich.
Anhand der Doku meinst du?
Ja.
Mhm.
Und bitte okay, protestiert und jetzt nicht vor meiner Haustür. Bitte, liebe Michael-Jackson-Fans. Bitte nicht.
Und Dominik, wie siehst du das?
Ist schwierig. Also ich finde die Doku in jedem Fall sehenswert. Ich würde mich Stu insofern anschließen, dass man das Ganze vielleicht allgemein als Doku über dieses Thema betrachten sollte. Und ich denke, dass jetzt so, wenn man jetzt so mal guckt, was in den letzten Jahren geschehen ist, ist ja letzten Endes losgetreten worden mit den Skandalen um Kevin Spacey und Harvey Weinstein. Also ich denke, dass dieser Film ja durchaus ein Produkt von Me Too ist. Und er sagt ja auch am Ende, dass durch seine Beichte, ja, eigentlich ist es fast eine Art Medienbeichte, dieser ganze Film, würde ich sagen, dass dadurch das Thema halt wieder aufkommt und dass dadurch vielleicht dann sich welche im MeToo-Sinne dann auch verstanden fühlen. Also die Theorie hätte ich schon zum Beispiel, dass der Film wirklich durch MeToo entstanden ist und deshalb dass das deshalb jetzt so spät kam.
Mhm. Ne? Sagen die beiden denn auch, dass es noch weitere Kinder gegeben hat und sie davon wissen?
Nee, nicht wirklich. Es gibt halt durchaus Phasen in ihrer Beziehung zu Michael Jackson, wo sie eine Art Pause hatten. Ja, also es wird zum Beispiel auch erklärt, dass der eine erzählt, wie er dann am Set von einem Werbespot dann Macaulay Culkin getroffen hat und dann bemerkt hat, okay, ich bin jetzt nur die zweite Geige, jetzt ist Macaulay Nummer 1.
Ja.
Oder auch noch ein anderer Junge, irgendwie so ein, ach, wie hieß der denn nochmal, irgendwie Grimes oder so ähnlich?
Ben Barnes oder so ähnlich, kann das sein? Ich weiß
nicht. Nee, Ben Barnes ist.
Oh ja, stimmt, warte.
Okay,
wer ist das? So,
Prinz Caspian, nee. oder auch aus, egal. Also der tauchte auf jeden Fall auf und für den Australier von den beiden Jungs war es ein ganz schöner Schock, als er dann rausgefunden hat, dass er auch dass der praktisch eine ähnliche Herkunft hat, von wegen der ist jetzt der neue Boy von Down Under, ne, sozusagen.
Mhm.
Fühlte sich halt richtig ersetzt und die haben durchaus auch gewisse, also es wird einmal beschrieben, dass einer dieser Jungs in Michaels Zimmer geschlafen hat und dass er dann wiederum auf die Couch verbannt wurde.
Mhm.
Und das macht halt auch was mit einem Kind und da kommt auch manchmal ein gewisses Konkurrenzdenken durchaus durch in dieser Doku. Also von wegen, einmal heißt es, ich glaube hier mit diesem Chandler, da fällt einmal die Formulierung, ich glaube von Robson, man kann die so schwer auseinanderhalten, die Typen. Da fällt die Formulierung, es war, als wäre Chandler der Feind, weil er halt seine Eltern halt diese Anklage in die Wege geleitet hatten. Und dann lobt die Mutter aber auch noch Jackson dafür, dass er ja nicht sauer auf das Kind ist. Von wegen, der Vater will nur Geld und so weiter.
Ja.
Okay. Mhm. Ja. Also würdet ihr die Doku empfehlen?
Ja, durchaus.
Wenn man viel Zeit hat, ja.
Und wenn man sich das halt geben kann, denn es gibt durchaus Leute, glaube ich, die werden bei den Sachen, die da erzählt werden, durchaus getriggert werden, glaube ich.
Hat euch die Dokumentation denn emotional aufgewühlt? Hat die euch erreicht? Oder war das einfach nur Nee, hat sie euch erreicht, genau. Fangen wir erstmal so an. Hat die euch emotional berührt?
Ja, aber jetzt nicht so, dass ich da heulend davor saß und die ganze Zeit gesagt habe, so, oh mein Gott, ist das schockierend, oh mein Gott, der Arme. Ich habe halt im Privaten schon einiges zum Thema da mitmachen dürfen und müssen. Und bin das, ja, gewohnt ist jetzt übertrieben, aber
Ja,
ich hau auch einen raus nach dem nächsten. Ne? Das wird, glaube ich, der lustigste Podcast, den ich je gemacht habe. Zu einem der
ausgerechnet der hier.
Ausgerechnet ja. Der, genau. Ja. Genau.
Du ja. In Neverland.
Ja. ich hab denen halt zugehört, es hat mich berührt, es hat mich bewegt, ich fand's schlimm, ja, unangenehm, aber ich hatte jetzt keine Tränen in den Augen oder so.
Okay. Und Dominik?
Bei mir hat sich Fassungslosigkeit mit Fassungslosigkeit abgewechselt. Zum einen Fassungslosigkeit darüber, was da halt erzählt wird, und zum anderen, wie unglaublich blauäugig diese Eltern sind. Also da, okay, da kommst du wirklich nicht drüber hinweg, vor allem wie dann diese Stephanie Safechuck gegen Ende wirklich, also das fand ich, ich meine, man kann ja wirklich darüber streiten, aber die Frau reckt wirklich die Arme in die Luft und sagt, dass sie durch die Wohnung getanzt ist, als sie seine Todesmeldung erfahren hat. Und das fand ich so daneben. Vor allem kam das irgendwie auch relativ aus dem Nichts, weil so über zwei Drittel der ganzen Doku wirkte die unglaublich gutgläubig und blauäugig, wie gesagt, und dann plötzlich so diese rausgebrüllte Geschmacklosigkeit.
Ja. Okay. Mhm. Was ich auch krass fand, das war die andere Mutter, die sind ja auch mittlerweile Väter, die werten Herren, das hast du ja eben auch schon erwähnt, Dominik, und dann erzählt sie halt eben, dass die ihre Schwiegertochter sie 6 Monate lang nicht in die Wohnung gelassen hat, nachdem sie herausgefunden hat, wie die Mutter diesen Missbrauch unterstützt hat, wenn auch jetzt nicht bewusst. Und das fand ich auch krass. Wenn sie dann so da sitzt und sagt, so, ja, 6 Monate durf ich meinen Enkel oder Enkelin nicht sehen. Und ich so, ja, überleg mal, warum.
Ja, obwohl sich die Doku es dann doch manchmal ein bisschen einfach macht zu sagen, dass Jackson jetzt irgendwie auch daran schuld ist, dass diese Familien zerbrochen sind. Also da taucht dann hin und wieder auch mal so
ja,
eine...
Ja, das stimmt, ja.
Diese merkwürdige Oma, die frontal in ihrem Sessel gefilmt wird. Total merkwürdig von der Kamera her. Und die mal, also so im letzten Drittel verschwindet die, glaube ich, locker mal eine Stunde aus dem Film. Und du hast dann irgendwie schon gar keine Ahnung mehr, wer sie ist. Ja. Und bei der kommt dann so, ja, er hat vielen Familien wehgetan und er hat viele Familien auseinandergerissen. So, keine Ahnung, Pauschalweisheiten. Das fand ich sehr, sehr störend an der Stelle.
Wie fandst du denn das, diese Geschichte mit dem einen Vater? Denn es wird ja auch sozusagen gesagt oder nahegelegt, dass ja der eine Selbstmord des Vaters auch damit zu tun hat, weil Michael Jackson die Familie zu sich geholt hat.
Da war auch wieder eine ganz merkwürdige Stimmung, weil zum einen wirkte dieser Robson, als er erzählt hat, wie er von seiner Mutter die Nachricht bekam, dein Vater ist tot. Also der hat sich, um das mal kurz zu umschreiben, der wollte irgendwie verreisen oder was? Und sie hatten den, der hatte eine bipolare Störung, wurde, glaube ich, bei dem festgestellt.
Ja, ja.
Und dann mussten sie den irgendwie immer wieder aufgabeln, weil der einfach abgehauen ist, irgendwo sich im Busse gesetzt hat oder was. Und dann ist der irgendwie verreist und dann am nächsten Tag kam halt raus, er hat sich erhängt in seiner Wohnung und seine Eltern haben ihn da irgendwie gefunden.
Ja, nachdem sein Sohn ja wieder ihn gesagt hat, dass er 6 Monate lang jetzt wegfliegt oder so.
Genau, ja? Genau. Aber das Seltsame war, dass der erst so total erschüttert wirkte oder halt so wehmütig und dann erzählt er so, ja, keine Ahnung, ich habe mir so einen Tag der Trauer gegönnt und dann habe ich einfach weitergearbeitet. Ne? Also ich meine, gut, man kann natürlich sagen, jemand stürzt sich jetzt irgendwie in Arbeit, aber es wirkte wirklich so merkwürdig, hat ihn das jetzt tangiert oder nicht? Ne? Weil er halt so auf Jackson forciert war und es heißt ja im Verlauf der Doku auch mal, er hat irgendwie immer weniger Bindung zu seinem Vater und Jacko ist irgendwie immer mehr wie sein Vater, sein Spielkamerad, sein Bruder oder sonst was in einem mehr oder weniger.
Ja.
Mhm. Okay. Gut. Ich glaube, wir sind fast durch, oder?
Ja.
Ich kann ja noch eine Frage stellen. Findet ihr, dass die Doku dazu beiträgt, das Vermächtnis von Michael Jackson, was ja eh schon brüchig ist, aber es, ich nehme jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, weiter zu beschmutzen, in Anführungsstrichen?
Ich glaube, ganz ehrlich, jetzt aktuell ist es brüchiger denn je. Die Frage ist, ob das in einem Jahr noch so ist. Glaube ich nämlich nicht. Ich glaube einfach, der werte Mann hat halt einfach Popgeschichte geschrieben. Und ich glaube, die Leute erinnern sich halt lieber an Thriller und Bad und wie sie alle heißen, anstatt an Leaving Neverland. Und auch die ersten beiden großen Missbrauchsvorwürfe Gerichtsverfahren haben jetzt auch nicht so sehr an seinem Status gerüttelt. Von daher glaube ich, dass jetzt aktuell, ja klar, jetzt aktuell würde man Michael Jackson, ist jetzt nicht so beliebt, glaube ich. Also hat nicht mehr so viele Fans wie vor einem Jahr oder vor seinem Tod. Aber ich glaube, dass in ein paar Jahren spätestens ist das wieder gegessen. Glaube ich.
Also nach seinem Tod hatte er ja, irgendwo habe ich gelesen, er hält, glaube ich, den Rekord, dass also man hat mehr Umsatz mit nach seinem Tod mit ihm gemacht als während seiner ganzen Karriere.
Es war doch, ist doch, glaube ich, bei jedem großen Künstler. Ich glaube, es ist doch mit Amy Winehouse, Kurt Cobain und Elvis genauso, oder?
Ja, ja, natürlich. Nur bei Jackson ist das halt noch mal in einem anderen Ausmaß, würde ich jetzt okay. einfach mal sagen. Und da war natürlich dann auch hier dieser dieser Kinofilm, ja, This Is It, der kam ja damals raus von den Bandproben da. Oder Tourproben, genau. Kam, glaube ich, kam der ins Kino irgendwie.
Ich glaube, der kam schon
September 9 kam der, glaube ich, schon ins Kino, genau. Mhm. Und der hat ordentlich Asche gemacht, natürlich, ne?
Ja, gut.
Ja, dann, also Pascal, jetzt wissen wir auch, was wir mit Podcast falsch machen. Wir leben noch.
Ja, dann würde ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden und euch noch die Chance zu einem Abschlussplädoyer geben. Ja, und mich bedanken, dass wir den Podcast hier heute so führen durften und tschüss sagen. Macht's gut.
Ja. Ja, dann ich fange mal an einfach. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Probleme habt wegen oder Sex oder Missbrauch auch Teil eures Lebens ist, dann holt euch Hilfe. Wir werden eine entsprechende kostenlose Nummer unter dem Podcast einfügen und holt euch Hilfe. Und ich danke Dominik, dass er dabei war. Ich danke Pascal, dass er moderiert hat. Hat er sehr gut gemacht. Ich fand mich hingegen heute echt scheiße. Muss ich gestehen. Ja, aber gut. Da muss man durch. Und Ich übergebe das letzte finale Wort an unseren Gast Dominik.
Na, großartig. Ich habe das letzte Wort. um irgendwie noch ein Schlussplädoyer zu halten für Leaving Neverland. Von wegen, ob das jetzt die Karriere tangiert, das hatte ich noch gerade gar nicht so ausformuliert. Ich denke, das ist abhängig davon, wie die Leute es hinkriegen, zwischen Künstler und Werk zu unterscheiden. Und genauso, also manche stellen sich jetzt wohl wirklich die Frage, ob sie weiterhin die Musik hören.
Ja, ja, das ist aber ein grundsätzlicher Konflikt einfach, ne?
Ja, natürlich. Und durch Kevin Spacey und Co. ist das hochgeschwappt. Wir haben ja auch schon welche erzählt, die wollen keine Harvey Weinstein-Filme mehr gucken. Dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, viel Spaß. Du kannst nie wieder Herr der Ringe gucken, du kannst keinen Tarantino-Film mehr gucken. Also, das führt zu nix.
Aber auch nicht mehr Shakespeare in Love. Und das ist wieder ganz cool.
Stimmt, von dem bleibt man verschont. Ja, ja gut, als Abschlussplädoyer kann ich nur sagen, die Doku ist sehenswert, wenn sie auch extrem lang ist. Man braucht wirklich Sitzfleisch dafür. Auf der anderen Seite, ja, es ist schwierig. Sie fühlt sich lang an und gleichzeitig hat man gar nicht mal so viel Inhalt für 4 Stunden.
Aber ich würde sagen,
lass es. Mach weiter, bitte.
Wenn man das so runterbricht, dann würde ich sagen, dass man die Doku eher so als Paradebeispiel nehmen sollte für Fälle von Missbrauch und wie das funktioniert. Hm. Der Einfluss desjenigen.
Und ja. Abhängigkeitsstrukturen.
Hm. Genau. Okay. So, und dann verabschiede ich mich auch. Alles gut.
Alles klar. Dann macht's gut.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Tschüss.
Ciao.